Was für ein aufregender Morgen. Auf jeden Fall für Carsten und seine Familie, das kann ich mir ganz besonders vorstellen, dass das ein sehr aufregender Moment ist, ein aufregender Gottesdienst, aber auch für alle anderen, denke ich. Immer was Besonderes, eine Taufe. Lässt man sich dann natürlich fragen, warum lässt sich jemand taufen als Erwachsener? Ich habe zwei Fragen mitgebracht, eben über die ich heute Morgen reden möchte. Einmal, warum folge ich Jesus nach? Also warum bin ich Christ? Und die andere Frage, die will ich eher kurz beantworten, warum lasse ich mich eigentlich taufen? Aber dazu gehört erstmal die Beantwortung der ersten Frage. Warum folge ich Jesus nach? Warum bin ich Christ? Das ist eine sehr persönliche Frage. Tatsächlich ist es so, dass man in manchen Momente hat in seinem Leben, das geht dir wie mir, tauchen plötzlich Fragen auf. Und ich bin jetzt schon sehr lange im Glauben unterwegs, wie man so schön sagt. Und tatsächlich kam diese Frage erst vor gut einem Jahr mal auf, wo ich gedacht habe, warum folge ich eigentlich Jesus nach? Gab Gründe dazu, da komme ich gleich noch zu. Und ich erinnere mich an einen sehr peinlichen Moment in meinem Leben. Man darf auch über peinliche Momente reden. Da war ich ein junger Bibelschüler, bin mit einem Team von Leuten aus unserem theologischen Seminar auf die Straße gegangen, um mit Menschen ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Und in der Regel ist es so, dass die meisten Menschen in unserem Land relativ ablehnend sind, was den Glauben angeht, eher reserviert sind, wenn da jemand kommt, oh, was ist das für eine komische Sekte oder so. Interessant ist tatsächlich, ich war vor einiger Zeit in Ägypten und da ist es so normal, über den Glauben zu sprechen, wie es überhaupt normal ist. Du kannst mit jedem da auf der Straße über den Glauben sprechen, sofort bist du im Thema. Und in unserem Land ist das irgendwie so ein Privatthema. Da mag keiner gerne drüber reden, warum auch immer. Jedenfalls sind wir rausgegangen. Ich kam mit einer jungen Frau ins Gespräch. Sie war sehr offen, sie war sehr interessiert. Und dann fragte sie mich, ja, wie komme ich denn zum Glauben? Ja, und da hat sie mich sowas von kalt erwischt, dass ich ihr in dem Moment gar nicht sagen konnte, wie kommst du eigentlich zum Glauben? Ich musste Hilfe holen. Wie peinlich, dachte ich mir. Das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, das passiert dir nie wieder. Ja, ich kann euch nur den Rat geben, überlegt euch einmal für euch selbst ganz persönlich, als Selbstreflexion, warum folgst du Jesus nach und warum glaubst du? Weil ich es wichtig finde, dass wir das beantworten können. Denn die Leute in unserer heutigen Zeit sind dennoch groß und wirklich offen, weil sie ein Interesse daran haben. Letzten Endes hat jeder ein Interesse daran, die Tiefen seines Lebens, auch die Tiefen des Glaubens zu erfahren. Das glaube ich tatsächlich. Also, warum folge ich Jesus ja nach? Warum bin ich Christ? Ich möchte mal einen biblischen Hintergrund dazu geben. In der Zeit Jesu war dieser Ruf zur Nachfolge etwas ganz Besonderes. In der jüdischen Tradition war es so, dass die Rabbis, das waren die Lehrer, sich ihre Schüler aussuchten. Das war nicht so, dass da jeder zur Schule gehen musste oder so, nee, das war nicht so, sondern die Rabbis, die theologischen oder geistlichen Leiter, die hatten die Möglichkeit, Menschen zu fragen oder zu rufen, und in die Nachfolge auch zu rufen. Und das war eine besondere Ehre. Und wenn du dann gerufen wurdest und wenn du in dieser Nachfolge war, dann war das nicht nur einfach ein Unterricht, Sonntag von 9 bis 12 und dann hattest du deinen theologischen Unterricht für die Wochen, sondern es war eine Art Lebensgemeinschaft. Also die Jünger oder Nachfolger oder Schüler, die einem Rabbi nachgefolgt sind, die lebten tatsächlich mit diesem Rabbi. Bei Jesus war das ja auch nicht anders. Jesus hatte seine Jünger und die folgten ihm nach. Die sind mit ihm gegangen, die sind mit ihm gelaufen, die haben mit ihm gelebt. Die haben ihn gesehen im Schlaf, in seiner Action, in allen möglichen Situationen haben sie ihn gesehen und geguckt, was macht er, wie macht er es. All das war so wichtig, weil es nicht nur darum geht, Theorie zu verstehen, sondern das Leben zu verstehen. Weil es nicht nur darum geht, wirklich eine Wahrheit zu vermitteln, sondern dass man miteinander lebt. Das kennen wir heute in dieser Form so eigentlich nicht. Auch der Paulus unter anderem war ein Schüler des Gamaliel. Das war auch der Grund, warum Paulus uns so viel theologische und geistliche Wahrheit mitgeben kann, weil der Mann einfach eine Tiefe hatte. Gamaliel, weil der Leiter oder der Lehrer in Israel überhaupt, der hatte ein Fundament und dadurch hatte der Paulus auch ein wirklich tiefes Fundament. Jesus selbst war jemand, der auf alles Irdische an Reichtum oder diese Dinge verzichtete. Er hat einmal jemanden gesagt, der zu ihm rief, ich folge dir nach, wo immer du möchtest, hat er gesagt, die Füchse haben Höhlen, die Hühner haben oder Vögel haben Nester, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Er hatte gar nichts, noch nicht einmal eine Bleibe. Nur mal so das gesagt zu haben. Wenn wir heute von Glauben sprechen, dann sind es zwei Begriffe, die für den Glauben elementar sind, wenn man mit Jesus gehen möchte. Der Glaube hat einmal den Aspekt der Bekehrung. Das sind die zwei Begriffe, die die Bibel nennt, Bekehrung und Wiedergeburt. Die Bekehrung. Die Bekehrung ist der Aspekt, wo der Mensch sich Gott hinwendet, wo der Mensch zu Gott sagt, ich möchte mit dir leben. Wo er seine Bereitschaft erklärt. Du hast das gemacht, du hast gesagt, ich möchte mit Gott leben. Du hattest deine Phasen gehabt im Leben, du brauchtest ein paar Anlaufpunkte, die meisten Menschen brauchen das so, ja, das ist tatsächlich so, dass wir unseren Anlaufpunkt haben, bis wir dann an den Punkt kommen, wo wir sagen, ja, ich möchte mit Jesus leben, aber das ist nicht alles im Glauben, das wäre eine verkürzte Wahrheit. Der zweite Aspekt ist nämlich, dass von Gottes Seite etwas passiert und das ist die göttliche Wiedergeburt. In der Bibel heißt es, dass der Heilige Geist in uns hineinkommt und uns eine innere Gewissheit gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, dass wir von innen her wissen, tief in uns wissen, wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu Gott. Und egal, was die anderen sagen, egal, was die anderen denken, was sie fühlen, was sie tun, es ist völlig egal. Ich weiß, eines Tages, wenn das Leben hier vorbei ist, bin ich bei Gott. Und das sollte jeder von uns wissen. Da sollte er ein tiefes inneres Wissen haben, ich gehöre zu Gott, ich bin am Ende meines Lebens bin ich bei Gott. Das ist das Entscheidende. Beides gehört zusammen und das ist das Wunder. Ich weiß, dass ich mit meiner Schwiegermutter mal ein Gespräch hatte. Meine Schwiegermutter geht in die Landeskirche und geht in eine Landeskirche, wo gläubige Pastoren sind. Und die hat dann ihr Leben dann auch Jesus gegeben, weil sie das wollte. Sie wollte, aber sie hatte nie diese innere Bestätigung, dieses innere Wissen, dass sie wirklich angenommen ist, dass sie zu Gott gehört. Und damit kam sie doch auch zu mir und hat darüber gesprochen und wir haben auch dafür gebetet, dass sie das auch für sich ganz persönlich erfährt. Das ist eine persönliche Erfahrung, die kann niemand anderes, kein anderer Mensch einem geben, das kann nur Gott uns schenken. Und dann war sie ein paar Wochen später im Gottesdienst in der Landeskirche und hat dem Pfarrer zugehört. Und dann kam ein Satz, der hat sie getroffen, der hat sie berührt. Und dann spürte sie, wie der Heilige Geist in ihr Leben kam und sie eine innere Gewissheit wusste. In dem Moment wusste sie, ich kann jetzt auf der Stelle kann ich mein Leben hier abgeben. Ich bin bei Gott. Das war so diesen Knackpunkt für sie. Das wünsche ich jedem von ganzem Herzen, dass das so passiert. Der Heilige Geist, so sagen wir das unter uns als Gläubige, hat Wohnung in einem genommen. Ich möchte auch ganz persönlich was erzählen, wie ich das für mein Leben erlebt habe. Tatsächlich war das bei mir so, dass ich als Kind wirklich eine Selbstverständlichkeit hatte, dass es Gott gibt. Ich weiß nicht, hatte ich einfach. Und ich war etwa 6, 7 Jahre alt, da hatten wir, es war Ostern, wir hatten da die Gewohnheit, uns immer einen netten Film anzugucken, einen netten gläubigen Film, religiösen Film, einen Jesusfilm, und wir hatten uns dann einen Jesusfilm angeguckt. Und vom ersten bis zum letzten Moment war ich gebannt auf diesen Film. Ich hörte es, ich sah es, und als dann am Ende dieses Filmes ein Aufruf kam, ein Aufruf zur Lebensübergabe, ich war 7 Jahre alt, da wusste ich, ich muss mein Leben entscheiden, mich für Jesus entscheiden, mit 7 Jahren. Das habe ich dann getan. Ich war in dem Wohnzimmer mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, aber ich war in einer ganz anderen Welt, muss ich euch gar nicht ganz ehrlich sagen. Ja. Ich saß da unten, ich saß vor dem Fernseher ganz nah dran, ich heulte, ich war berührt von Gott, und meine Eltern, meine Geschwister dachten, was ist mit ihm los? Ja. Wir saßen im gleichen Raum, haben das Gleiche gesehen, aber es gab andere Ergebnisse. So ist das manchmal. Bedauerlicherweise, obwohl ich diese innere Gewissheit hatte, war meine Jugendzeit alles andere als eine gottkonforme Lebensqualität. Ich habe jeden Mist mitgemacht, den man mitmachen konnte. Ich hatte irgendwie kein gutes Leben geführt in meiner Jugendzeit, kein vorbildliches Leben geführt. Und als ich dann so 19 Jahre alt war, habe ich das Gefühl gehabt, ich war so richtig fertig. Ja, ich hatte, kurz vorher hatte sich meine Freundin von mir auch getrennt, und ich habe gedacht, das ist gar nicht gut. Und dann habe ich mich eben neu auf die Suche gemacht und hatte gedacht, was mache ich jetzt? Und Gott hatte die Gelegenheit geschenkt, dass ich an einem Sonntag mit meiner damaligen Freundin unterwegs war und einen Gottesdienst, einen freikirchlichen Gottesdienst besucht habe, ganz kurz nur. Ich bin reingegangen, da war interessante Musik. Das war ganz anders als Kirche, wie ich das damals kannte. Ich habe das gesehen und dachte mir, okay, das ist aber ganz anders. Bin relativ zügig wieder rausgegangen, fand es aber interessant. Hab im Rausgehen aber gesehen, dass mein Nachbar auch dort war mit seiner Familie. Und als ich dann in dieser Lebenskrise war und ich gefragt habe, wie gehe ich jetzt weiter, da habe ich einfach gemerkt, okay, ich werde jetzt meinem Nachbar, der Nachbarjunge, der war in meinem Alter, fragen, ob er mich nicht einfach mitnimmt. Und dann bin ich gut ein halbes Jahr mitgegangen, habe mir auch die Dinge angehört, die da gesagt wurden. Und dann gab es einen Samstagabend, da war ein Jugendgottesdienst, und da hat der Prediger nur für mich gesprochen. Ja, als ob das nur ein geplantes Sprechen für mich als Person war. Und ich habe gemerkt, das ist mein Teil, da muss ich jetzt dran. Habe mein Leben dann an dem Samstagabend Jesus gegeben. Und ein entscheidender Satz war, dass dieser junge Mann, der mich dann zum Glauben geführt hat, zu mir gesagt hat, willst du deine Schuld loswerden? Das gehört dazu. Und meinte ich, oh, nichts lieber als das. Ich hatte das Gefühl, ich trage eine schwere Last mit mir rum, wie eine Kugel, die so schwer und so anstrengend war. Das Leben war so fürchterlich anstrengend. Und dann war das auch so. Ich habe meine Last abgegeben, ich habe dir Jesus gegeben und gesagt, hier, ich gebe dir meine Last. Und von diesem Moment an, das ist etwas, wer es nicht erlebt hat, kann es nicht glauben, war meine Schuld weg. Ich war sowas von frei. Ich habe gedacht, boah, was ist hier los? Ja, richtig frei, freigesetzt. Und Ja, das war die tiefste Erfahrung meiner damaligen Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, Jesus ist real, Jesus ist ein lebendiger Gott. Und mittlerweile bin ich jetzt über 40 Jahre im Glauben und ich habe auch andere Realitäten im Leben kennengelernt. Auch das Glaubensleben ist nicht immer Sonnenschein. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wie alle anderen Menschen auch, erlebt man jede Menge Schwierigkeiten. Körperliche Schwierigkeiten, Herausforderungen, Grenzerfahrungen, den Tod von Menschen, die einem lieb ist. Das geht an die Substanz, das berührt einen. Das bringt einen auch ein Stück weit auch aus der Fassung. Und in diesen Zeiten habe ich mir gedacht, oft gedacht, wie gehst du jetzt damit um, was tust du jetzt? Und ich bin so dankbar, dass ich immer die richtigen Entscheidungen für mich treffen konnte. Ich glaube, dass es in Zeiten, solcher Notzeiten, zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich werde bitter, auch bitter gegen Gott, ob gläubig oder nicht gläubig, oder ich erlebe einen inneren Zerbruch und ich erlebe so diese Tiefe, diese Nähe zu Gott. Ich möchte das beispielhaft am Buch Hiob mal festmachen. Die Frau des Hiob, Hiob ist ein Buch in der Bibel, eine Leidensgeschichte eigentlich. Ein Mann, der ganz eng an Gott war, der Kinder hatte, der Reichtum hatte und alles verlor. Alles verlor. Und das Ergebnis war, dass seine Frau zu ihm sagte, fluche Gott ins Angesicht und stirb. Das war sie, ihre Perspektive, ihr Empfinden und ihre Meinung und ihre Entscheidung, die sie da getroffen hat. Und Hiob hielt an Gott fest. Und Hiob diskutierte mit Gott und rang mit Gott in diesem Ganzen. Und nach dieser Zeit heißt es von Hiob, er sagte, ich habe von dir nur gehört, vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, in ihm hat sich nochmal radikal etwas verändert, dass seine Nähe zu Gott noch tiefer wurde als vorher. Und noch mehr, er hat gesagt, am Ende des Buches Hiob heißt es, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat er gesagt. Und das ist tatsächlich diese beiden Entscheidungen, die zwischen denen wir stehen, auch in Krisenzeiten. Und für mich, muss ich sagen, war es so eine tiefe Erfahrung zu wissen, dass Gott mit mir ist, in allen Phasen meines Lebens, auch in den tiefsten Tiefen, in den tiefsten Trauerphasen meines Lebens. Gott war mit mir, Gott war bei mir. Und ich habe mich echt gefragt, wie machen das Menschen, die Gott nicht an ihrer Seite haben? Ganz ehrlich, habe ich mich gefragt, wie kommen die klar? Und ich bin so dankbar, dass ich Gott an meiner Seite habe. Man könnte argumentieren, warum Gott die Dinge zugelassen hat und warum auch immer. Ja, darüber kann man auch reden. Hilft allerdings relativ wenig, ist die Erfahrung, die man dann auch macht. Gott möchte durch jede Phase unseres Lebens uns zu ihm ziehen. Noch einmal frage ich 7 Gründe, warum folge ich Jesus nach? Möchte ich hier mal zusammenfassen. Das erste ist, er schenkt ewiges Leben. Er schenkt es wirklich. Er gibt uns eine innere Sicherheit, die über den Tod hinausgeht. Das ist großartig. Das bietet er uns an. Das zweite ist, er nimmt mich an, wie ich bin, ohne Vorbedingungen. Das ist völlig egal, aus welchem Hintergrund du kommst. Es ist völlig egal, was du getan hast. Es spielt keine Rolle, ob du ein gutes Leben geführt hast oder scheinbar gutes Leben oder ob du ein Schwerstkrimineller gewesen bist. Es spielt keine Rolle. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, hier ist mein Leben, nimm mich an, er nimmt dich an. Egal was du vorher gemacht hast. Das ist Jesus. Er verändert dich aber auch. Das heißt, er lässt dich nicht, wie du bist. Er verändert dich nach und nach. Es heißt in der Bibel, dass Christus die Hoffnung ist der Herrlichkeit. Das heißt, Gott wohnt in mir, der Heilige Geist wohnt in mir. Du hast jemand, der Hilfe ist, Ratgeber ist. Der Heilige Geist heißt der zur Hilfe Herbeigerufene, der Ratgeber. Du hast in dir jemanden, der dir täglich, ja stündlich, minütlich Rat gibt, Hilfe gibt für dein Leben. Das ist ein Angebot, du musst es nicht annehmen, du kannst es annehmen. Was entscheidend ist, er gibt dir sinnhaftes Leben, er gibt dir eine klare Richtung, er gibt dir Berufung, er gibt dir Ziel für Zielorientierung für dein Leben. Die meisten Menschen leben so vor sich hin. Aber wenn du dann zum Glauben kommst, dann darfst du erleben, wie Gott Ziele hat für dein Leben, Perspektive hat für dein Leben, Ausrichtung hat für dein Leben. Was für ein Geschenk. Er ist dir Freund und Begleiter für dein Leben. Er gibt dir Nähe und Treue, habe ich gerade schon ausgeführt. Er wird bei dir sein. Es gibt ein Bild, Spuren im Sand. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es ist ein Gedicht und ein Bild. In diesem Bild sieht man nur zwei Spuren und man hat das Gefühl, der Mensch oder der da gelaufen ist, der ist für sich alleine gelaufen. Aber am Ende dieses Gedichtes kommt zum Ausdruck, die ganze Zeit habe ich dich getragen. Ich habe dich getragen. In den ganzen Krisen, in den ganzen Herausforderungen. Ich bin bei dir, ich bin mit dir. Und was mir ein ganz wertvolles Gut ist, er gibt dir Ruhe und Frieden auch in stürmischen Zeiten. Und das sind äußerlich vielleicht Dinge, aber auch vor allen Dingen innerlich. Das, was wir heute brauchen, ist nicht unbedingt der äußere Frieden. Und der wird uns auch nicht immer garantiert sein. Aber was Jesus uns garantiert, ist, dass wir einen inneren, einen tiefen inneren Frieden haben dürfen. Dass wir ihn bei und in uns haben dürfen. Und egal wie die Umstände aussehen, er ist in uns. Und dieser Friede trägt uns und erhält uns. Und das, was auch unglaublich wichtig ist, auch in Herausforderungen, er ist unser Versorger. Er sorgt für mich. Hat er versprochen, wird er machen. Amen. Kommt zum Schluss. Nachfolge kostet auch etwas. Ja? Wer Jesus nachfolgt, der zahlt auch seinen Preis. Der Preis ist hier in unserem Land vergleichsweise gering, sage ich mal. Ob das so stimmt, lasse ich mal dahingestellt. Vergleichsweise gering vielleicht im Vergleich zu Menschen, die in muslimischen Hintergrund zum Glauben kommen und um ihr Leben bedroht sind. Auf jeden Fall. Aber auch in unserer Situation, in unserer Welt, in der wir leben, müssen wir mit Unverständnis rechnen. Wenn du sagst, ja, ich bin zum Glauben gekommen oder ich gehöre zu Jesus oder ich bin Christ, dann ist das, was du oft hörst, okay, wo kommst du denn her? Aus welchem Jahrhundert bist du denn aufgewacht? Das ist relativ normal. Meine Tochter, eine meiner Töchter, ich habe hier eine ganze Menge, 5 an der Zahl, und macht gerade ihr Abitur, hat einen Religionslehrer, ich habe das schon mal von erzählt, der alles andere als gläubig ist, sondern christusfeindlich bis zum Anschlag. Und der versucht, jeden dieser jungen Menschen den Glauben aus dem Hirn zu hämmern. Das ist die Welt, in der wir leben. Glaube ist keine Realität, ist Blödsinn, ist Dummsinn. Das stimmt nicht. Glaube ist erfahrbar. Heute noch wie damals. Absolut. Aber es braucht eine persönliche Entscheidung. Du, für dich, musst deine Entscheidung treffen. Ja? Die einfachste Aussage ist, die sage ich immer, wenn Menschen dann mit Menschen ins Gespräch komme, sag doch einfach, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. bin da 100% davon überzeugt, er wird sich dir zeigen. Er wird sich dir zeigen. Und du wirst dann wissen, dass es Gott gibt. Ja, das ist so. Davon bin ich überzeugt. Und du selbst wirst dann wissen. Du selbst musst natürlich das Interesse dafür haben. Wenn du kein Interesse hast, wirst du es nicht erleben. Aber ich kann jedem nur empfehlen, zutiefst empfehlen, klare Entscheidungen zu machen. Je früher, umso besser. Als ich dann wirklich zum Glauben durchgebrochen bin, war ich 20 Jahre jung. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bereue nicht einen Tag, nicht eine Sekunde meines Lebens, die ich mit Jesus gegangen bin. Und mein Gebet, meine Sehnsucht ist, dass jeder Einzelne hier heute Morgen in diesem Raum wirklich auch das für sich sagen kann. Und wenn es noch nicht sagen kann, für sich sagen möchte, dass Jesus sein Erlöser ist. Dass er sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Ja, lass uns beten. Herr Jesus, und du bist auch heute Morgen hier. Du bestimmst diese Atmosphäre hier in diesem Raum. Und du kennst jeden Einzelnen mit Namen. Du weißt um die Geschichte jedes Einzelnen, um die Biografie, um das, was der Einzelne durchgemacht hat in seinem Leben, herausgefordert wurde in seinem Leben. Du kennst jede einzelne Haltung. Und das Geniale ist, Herr, du liebst jeden Einzelnen so, wie er ist. Du stellst keine Vorbedingungen, wie man sein muss, bevor man zu dir kommt, sondern du sagst einfach, komm, komm. Du rufst uns in diese ganz persönliche Nachfolge hinein. Du möchtest, dass wir deine Schüler werden, dass wir deine Nachfolger werden, dass wir lernen von dir ganz persönlich. Und du möchtest, dass du, Heiliger Geist, ja auch in uns Wohnung machst, Wohnung bereitest, auf dass dieses Leben wirklich auch in uns lebt. Und wenn du für dich heute Morgen merkst, dass es für dich jetzt dran, deine Entscheidung zu treffen, dann sei nicht so wie Carsten und zögere es erstmal hinaus, sondern mach ein klares Ja. Sofort. Du sparst dir viel Zeit und vielleicht auch viele unangenehme Dinge. Weil es einfach so ist, je klarer und je früher wir in die Nachfolge gehen, umso einfacher ist es. Und so mehr haben wir dich auch auf unserer Seite und unser Begleiter. Danke dafür, Herr Jesus. Wir möchten gleich noch den Carsten und auch seine Familie segnen. Ich habe das Gefühl, dass Gottes Geist wirklich hier in unserer Mitte ist und auch zu uns sprichst. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen heute Morgen Erneuerung dran, seiner Nachfolge. Müde geworden. Nicht mehr so den Drive, nicht mehr so die Klarheit, nicht mehr so die Hingabe. Nicht mehr so die Freude in der Nachfolge. Möchte ich ermutigen, heute Morgen, triff klar eine neue und eine klare Entscheidung für ihn. Indem du dich zu ihm wendest, wendet sich Gott auch nochmal in einer neuen Tiefe wieder zu dir. Und erlebst ihn in einer neuen Weise, in einer neuen, tieferen Weise. Ich habe einen Freund, der zwischenzeitlich ziemlich lange abgetaucht ist, geistlich, mehrere Jahrzehnte, und der jetzt richtig neu durchstartet. Und jedes Mal, wenn wir telefonieren, erzählt er mir begeistert, was er gerade alles erlebt. Was für neue Erfahrungen er macht. Was für neue Dinge er mit Gott so am Durchstarten ist. Und das berührt mich so. Und das ist unser Gott. Wenn wir mit ihm gehen, dann können wir immer wieder neu durchstarten. Immer wieder ganz neu durchstarten. Und er ist derjenige, der ja uns begleitet. Ja. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.